mit Katrin Krämer.
Weiterhin mit vielen Gästen an Bord der Gräfin Emma. Wir sind unterwegs auf der Weser stromaufwärts in die andere Richtung. Da fuhren viele Männer im 19. Jahrhundert und schon viel früher nach dem Dreißigjährigen Krieg. Und warum so viele Heringsfänger aus der Gegend um Minden und Bückeburg zum Fischen aufs Meer zogen, das erfahren wir gleich. Außerdem geht es um Sehenswertes rund um Achim und entlang der Mittelweser. Und es wird gerätselt und gekocht. Bremen 2 am Sonntagmittag, Mare Radio ist heute in Fahrt. Wir sind unterwegs auf dem Ausflugsschiff Gräfin Emma und sind so ungefähr Höhe Achim. Da ist Dörte Borzek aufgewachsen, kennt sich exzellent aus in der Mittelweser-Region, weil sie Gästeführerin ist und die Familienpension Wettchenshof betreibt. Und ich weiß von unseren Telefonaten, Dörte Borzek, dass da auch immer ganz schön Betrieb ist. Vor allem Radfahrer machen Übernachtungshalt bei Ihnen. Was führt die nach Achim?
Die fahren den Weserradweg entlang. Das ist der zurzeit zweitbeliebteste Radweg in Deutschland. Die beginnen zum größten Teil in Hannover-Schmünden und fahren 455 Kilometer rauf bis ans Meer, haben im Durchschnitt Etappen von circa 60 bis 80 Kilometer. Und in Achim passt es immer gerade so. Die kommen meistens von Nienburg bis Achim.
Ja, aber Sie untertreiben jetzt ein bisschen und sagen, das passt gerade so. Es gibt ja auch wirklich ein paar schöne Dinge zu sehen. Und die Badener Berge waren sogar mal Luftkurort. Und Achim Baden hatte einen eigenen Anleger. Also ja, da war einiges los. Ausflugslokale gab es auch viel. Was war denn so das Mondänste?
Achim Baden war immer schon Ausflugsort für die Bremer. Und zwar hat Baden als fast einziger Ort das Steilufer auf diesem langen Dünenrücken, der 25 Meter hoch ist. Wir haben in Baden also, wir sind 25 Meter über dem Spiegel der Weser, 35 über normal Null. Und die Bremer Kaufleute haben an diesem Steilufer ihre Wochenendhäuser gehabt. Und nach dem Krieg, als die Bremer hier ausgebombt waren, sind die mit Kind und Kegel in diese kleinen Wochenendhäuser gezogen. Und ich kann mich als Kind erinnern, dass also Leute vom Bremer Theater, die Musiker, die also hier am Bremer Theater waren, die haben in diesen kleinen Häuschen gewohnt. Wir haben nur edelst gekleidete Leute gesehen.
Bremer natürlich.
Bremer natürlich. Und die haben in Baden also wirklich dazu beigetragen, dieser winzige Ort, damals winzige Ort, hatte drei Bäcker und drei Schlachter, das haben wir heute nicht mal mehr. Die Bremer sind immer schon gerne nach Baden gekommen.
Und die kleine Dörte hat den, glaube ich, auch die Koffer getragen.
Ja, auch dann das.
Tatsächlich. Und die berühmten Badener Berge, die sind ja auch immer noch Ausflugsziel. Stimmt es, dass der Seeräuber Klaus Störtebeker mal hier war, um dann Deckung zu suchen in der Hünenburg?
Ja, man sagt das, Klaus Störtebeker und sein Kollege aus Halsmühlen und Baden stammen. Und in Baden gibt es einen Hafen und oben drüber, über diesem Hafen, liegt die Hünenburg. Und bei der Hünenburg sagt man, dass Störtebeker sie auch als Rückzugsort benutzt hat.
Achim, da gab es mal eine Menge Fachwerkhäuser. Ja. Davon ist nicht mehr so viel zu sehen. Und schuld ist ein prominenter Besucher aus Dänemark. Ja. Der hat nämlich Achim mal nahezu abgefackelt.
Ja, nicht nur nahezu. Das war Christian der IV., König von Dänemark. Und er hat also im Dreißigjährigen Krieg seinen Soldaten versprochen, ihr habt so tapfer gekämpft und wenn wir in Achim sind, dann kriegt ihr einen Ochsen am Spieß. Das hat er auch eingehalten. Der Spieß drehte sich schön mit dem Ochsen dran. Nur seine Leute haben den Munitionswagen genau neben dem Grill abgestellt. Das ist also wirklich wahr. Und Achim ist also abgebrannt bis auf die steinerne Kirche. Und ein steinernes Haus gab es schon.
Das war 1626.
Und
es hat vorher im 16. Jahrhundert auch noch einen großen Brand gegeben.
Vorher schon, 1578, ist nur die Kirche stehen geblieben.
Also da war Achim leider nicht verschont.
Achim hat zu der Zeit sowieso auch noch die Pest erleben müssen. Es hat nur ein Zehntel der Bevölkerung überlebt. Es war der Dreißigjährige Krieg. Hier besonders schlimm, ganz schlimm.
Wir sind froh, dass Sie da sind heute, Frau Borzek, bei uns. Wir müssen noch mal einmal kurz über die Weser-Renaissance-Architektur sprechen. Ein Baustil, den also viele kennen, das vielleicht diese verzierten Giebel. Wirklich sehr, sehr schmucke Häuser, wunderschön. Und die Weser diente eben als Transportweg auch für die Materialien. Sie hatten es vorhin schon mal anklingen lassen. Ja, und das Schloss Erbhof Tedinghausen ist noch so eine kleine Anmutung. Die Perle der Weser-Renaissance genannt tatsächlich. Vermutlich 1619 gebaut vom evangelisch-lutherischen, Achtung, Erzbischof Johann Friedrich von Bremen für seine Geliebte. Wir sagen mal nichts, aber Sie können was erzählen dazu noch.
Das war der Erzbischof von Gottorf, der seine Geliebte in Tedinghausen hatte. Und die Mutterkirche war Lunsen und brav musste natürlich der Erzbischof mit seiner Geliebten sonntagmorgens in die Kirche gehen. Und dann hat der Pastor in Lunsen geschimpft, was sie da machen, hat er gesagt, nun baue ich dir eine eigene Kirche. Darum hat Tillinghausen auch eine Kirche. Und er hat ihr dann den Erbhof gebaut. Sie hat die Vollendung dieses Riesensitzes, sie hat das nicht mehr miterlebt. Sie ist kurz vor Fertigung des Erbhofes verstorben. Aber wenn Sie da heute mal spazieren gehen, können Sie im Wesersandstein drei Gesichter sehen. Den Erzbischof, den Ehemann seiner Geliebten, dem er das Amt eines Drosten auf Lebenszeit versprochen hat. Und der Kerl hat das auch angenommen, hat damit auf alles andere verzichtet, auch auf seine Ländereien. Und 9 Monate später war er aus unerklärlichen Gründen plötzlich mit 41 Jahren tot.
Ja, sowas. Geschichten gibt es. Ich kann nur sagen, Urlaub machen an der Mittelweser statt im Mittelmeer in diesem Jahr, dass es da eine Menge zu sehen gibt. Ja, das haben wir von der Achimer Gästeführerin Dörte Borzek erfahren. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Und weil Reisen wirklich hungrig macht, haben wir unseren Smoothie-Captain Cook alias Hans-Helge Ott auch mit an Bord der Gräfin Emma genommen. Seine Kochmütze ist äußerst stabil und sturmerprobt und da kommt sicher wieder was Überraschendes. Und hinterher gibt's dann auch noch literarisch was aufs Brötchen.
Ja, was zum Neptun machen denn die Mare-Leute hier auf der Mittelweser, deren Fluten nicht eben für hohen Salzgehalt und mannshohe Wogen bekannt sind und die auch nicht nach Rio und Shanghai führen, sondern nach Hannover schmünden. Die Antwort ist einfach. Wir sind Bremen 2 und das ist der Sender, der den Dingen gern auf den Grund geht. Nun hört man uns ja bisweilen in Korallenriffen herumforschen und mit Walen, Haien und anderen maritimen Schmusetieren schwimmen, aber das verbietet sich hier und heute aus naheliegenden Gründen. Heute geht es nicht auf den Grund, heute geht es an die Quelle. Wir kochen uns dahin, wo unser Schiff gar nicht mehr hinkommen kann. Und die Quelle ist wo? Ja. Der ein oder andere wird gedacht haben, Hannover schmünden vielleicht, nicht? Wo Werra sich und Fulda küssen. Nix da, Schluss mit dieser Flussknutscherei. Der wahre Weser-Quellfluss ist nämlich die Werra, sagen Sprachwissenschaftler. Und die wahre Quelle ist die Werra-Quelle. Und wo ist die? In Thüringen, ganz genau im südlichen Thüringer Wald. Captain Cook unternimmt jetzt einen beherzten Schritt im Bereich der Kulturaneignung und kocht ein Essen aus Thüringen, den sogenannten stolzen Heinrich.
Ja!
Und wem diese ewigen Männer auf den Wecker fallen, der oder die kann das Essen auch gern säuerliche Sabine nennen. Säuerlich ist diese erlesene Speise tatsächlich, aber nur ein bisschen. Also passen Sie gut auf. Es handelt sich um eine Bratwurst mit Kartoffelbrei.
Oh.
Ja, Moment mal, aber was für eine. Ich meine, die Thüringer haben ja immerhin Goethe hervorgebracht. Das war Hessen. Aber Schiller, der war Schwabe. Egal. Der stolze Heinrich und seine Schwester Sabine natürlich wird folgendermaßen zubereitet. Herr Kapellmeister, wenn ich bitten darf. Sie braten eine Bratwurst pro Person in einem Topf oder einer tiefen Pfanne kräftig an, bis sie auf beiden Seiten schön braun ist. Dann stellen Sie sie beiseite. In dem Bratfett rösten Sie einen Esslöffel Mehl an oder noch besser zerriebenes Schwarzbrot. Das löschen Sie dann mit Weißwein ab. Es darf auch ein bisschen Wasser oder Brühe dazu. Alles durchrühren, es soll eine leicht sämige Soße entstehen. Die wird nun gewürzt mit Pfeffer, Salz, Senf, ordentlich Kümmel, etwas Essig und gar noch Kapern. Schließlich legen Sie die Bratwürstchen wieder in die Soße und lassen alles ein bisschen durchziehen. Und weil Sie vorausdenken können, haben Sie eben schon eine ordentliche Portion Kartoffelbrei gemacht, lecker mit Muskat. Und das richten Sie jetzt zusammen an. So, und was sehen Sie jetzt auf dem wunderschönen Teller? Die mahagonibraune Thüringer Bratwurst liegt da wie ein braves Schiff in den momentan ruhigen Fluten der köstlichen Soße und hat auf der Suche nach Abenteuern an einer gelben Schatzinsel festgemacht. Was will der Seemann da noch in Rio oder in Shanghai? So, Damen und Herren, wenn Ihnen das jetzt zu wenig Fisch gewesen sein sollte, dann kann ich Sie trösten, denn nach der nächsten Musik gibt es Fisch reichlich und dann serviert von Peter Kämpfe.
Man denkt ja immer, so Tragödien gibt es nur über Wasser, aber ich sage euch wahrlich, auch unter der Oberfläche, egal ob See, Ozean, Fluss oder Bach, Tragödien Shakespeare'schen Ausmaßes. Das Meer ist weit, das Meer ist blau, im Wasser schwimmt ein Kabeljau. Da kommt ein Hai von ungefähr, ich glaube von links, ich weiß nicht mehr. Verschluckt den Fisch mit Haut und Haar, das ist zwar traurig, aber wahr, ja. Danke. Ja, ich habe noch einen kleinen, pass auf. Wenn wir schon bei Heinz Erhardt sind, dann gibt's den auch noch. Klingling, so, entschuldigt, ich liebe dieses Ding. Klingling, so klingt's im großen Belt. Das ist der Schellfisch, der da schellt. Er klingelt nur gemütlicher wie die Gebirgskuh südlicher. Das war bis heute unbekannt, dass Kuh und Schellfisch artverwandt.
In unserer Mare-Radio-Ausgabe vom 2. Juni, da ging es um Masse. Mehr geht nicht. Und unsere Rätselfrage lautete, in welchem Ozean befindet sich die größte Menge an Wasser? Und die richtige Antwort war im Pazifik. Der Gewinn war die Teilnahme an unserer Weserfahrt. Und heute dabei sind Stefan Lütt aus Bremen und Volker Scherle aus Königsbach-Stein. Diesmal gibt es dann wieder ein Jahresabo der Zeitschrift Mare und ein Buchpaket aus dem Mare Verlag. Und unsere Rätselfrage heute gilt einem Weserfisch, den man kaum noch kennt. Der Schnäpel war lange in der Weser zu Hause und überall in guten Restaurants zu haben in den 20er und 30er Jahren. Allerdings klang das nun wenig schick. Wer wollte schon Champagner-Kartoffelschäumchen mit Schnäpel bestellen? Also dachte sich die Gastronomie einen feineren Namen für den Schnäpel aus. Frage: Wie hieß der Schnäpel auf den Speisekarten stattdessen? Schicken Sie Ihre Antwort bis zum 29. Juli per Mail an mare-radio@radiobremen.de oder eine Postkarte an Radio Bremen, Stichwort Mare Postfach. Mare Radio erzählt heute wieder einen vom Meer, aber das tun wir von der Weser aus. Wir sind mit der Gräfin Emma unterwegs und wenn wir weiter als bis nach Achim fahren würden, könnten wir zum Beispiel in Petershagen festmachen. Das liegt so ungefähr 11 Kilometer stromaufwärts von Minden und von da könnten wir direkt ins Heringsfängermuseum gehen. Stattdessen sind drei Männer von dort zu uns hierher aufs Schiff gekommen. Bernd Rüdiger Schalm ist der ehrenamtliche Museumsleiter Binnenland und Heringsfang. Das klingt ja erstmal nicht artverwandt. Warum ist in Petershagen den Heringsfängern ein ganzes Museum gewidmet?
Ja, die Heringsfänger in dieser Gegend sind also vor etwa 300, 400 Jahren aus Armut an den Heringsfang gekommen. Und zwar nicht über die deutsche Nordsee, sondern über die holländische. Die Gegend bei uns war nach dem 30-jährigen Krieg, also im 17. Jahrhundert, so verarmt, dass sich die Leute von der Ackerkrume nicht mehr ernähren konnten. Und so mussten sie sich also Arbeit suchen. Die gab es allerdings nicht in der näheren Umgebung. Und so ging man von der Mittelweser nach Holland. Und zwar zunächst einmal nach Pfingsten für 6, 7, 8, 9 Wochen, um in Holland Gras zu mähen und Torf zu stechen. Und über diese Schiene sind dann die Menschen von der Mittelweser an den Heringsfang gekommen.
Ja, und Betonung wirklich auf gehen, denn sie sind zu Fuß dahin gegangen, was sich ja dann geändert hat. Wir kennen ja heute den Begriff Heringslogger. Das waren, glaube ich, dann auch speziell eben für den Heringsfang ausgestattete Schiffe. Wann begannen sich denn die Bedingungen so ein bisschen zu verbessern für die Leute?
Ja, man hat ja zunächst einmal auf holländischen Schiffen gefahren. Das waren sogenannte Vladinger. Und später hat man festgestellt, dass dieser Schiffstyp sich nicht besonders eignet. Und so ist man auf einen französischen Schiffstyp gekommen, den sogenannten Logger. Und der hat sich wunderbar geeignet. Und die Verhältnisse auf den Schiffen waren natürlich nach heutigen Vorstellungen katastrophal. Die wurden erst besser, kann man sagen, im 19. Jahrhundert oder sogar Anfang des 20. Jahrhunderts.
Mit der Dampfschifffahrt dann wahrscheinlich?
Ja, aber Sie müssen sich vorstellen, man fuhr raus, um Heringe zu fangen und jeder freie Platz im Schiff war dem Hering gewidmet und nicht dem Wohlbefinden der Besatzung. Nicht? Das hat sich dann später erst eingestellt.
Gerd Jacke, Sie kommen aus Rosenhagen, was ein Teil von Petershagen ist, auf der anderen Weserseite im Landkreis Schaumburg. Und Rosenhagen war, anders als der Name vermuten lässt, ein richtiges Heringsfängerdorf. 1900 wurde hier auch der erste Seemannsverein gegründet. War das so eine Art Interessenvertretung für die Heringsfänger?
Ja, das war damals eine Interessenvertretung und es ging darauf überwiegend, dass man den Beruf des Heringsfängers fördern würde. Aber auch ein wichtiges war, dass man jetzt die Familien unterstütze. Falls mal einer nicht zurückkam von der Fahrt, dann mussten natürlich die Heringsfänger, die Vereine haben natürlich die Familien unterstützt. Es sind ja in der Zeit, die 100 Jahre, wo es Heringsfänger gegeben hat aus dieser Gegend von uns, über 500 nicht zurückgekommen.
Ja.
Und dabei waren auch viele, die nur 14 Jahre waren. Ne?
Und wo Sie es gerade ansprechen, also die Familien, wie haben die gelebt? Also wenn die Männer monatelang weg waren, dann hieß das für die Frauen zu Hause warten? Oder wie sah das Leben aus?
Ja, die mussten natürlich warten und hatten natürlich Angst, vor allen Dingen im Herbst. Im Herbst, wenn die Stürme aufgingen, hatten die Angst um ihre Familien. Denn beziehungsweise die Söhne, der Vater, dass der auf See blieb. Und das Wichtigste und das Schwierigste war natürlich dann für die Frauen. Die mussten natürlich die kleine Landwirtschaft versorgen. Jeder hatte, ehemals Heringsfänger, hatte auch eine kleine Landwirtschaft. Und dann hat die Frau natürlich in den Sommermonaten, wo der Mann nicht da war, wo der auf See war, das Geld verdiente für die Familien, die Landwirtschaft versorgen. Und natürlich die Kinder mussten dann natürlich erzogen werden. Ne?
Ja, Heinrich Klein hat schon so ein bisschen genickt. Da merkt man, dass er sich an Sachen erinnert. Sie waren 1959 bis 1968 selbst Heringsfischer. Was hat Sie als junger Kerl dazu gebracht, diesen Beruf zu ergreifen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin eigentlich ein bisschen vorbelastet. Ich habe 4 Onkels in meiner Familie, die Heringsfänger waren. Und da kommt man natürlich dann schon mal auf die Idee, als kleiner Junge, so 8, 9 oder 10 Jahre alt, die Onkels kamen von See und erzählten was und man bekam als kleiner Junge Ohren, ich sage das mal ganz grob, wie Rhabarberblätter, so groß, ja. So, dass ich dann mal gesagt hatte zur Mutter, also Mutter, Vater beim Krieg geblieben, Mama, das mache ich auch mal.
Da würde ich gerne mal ganz kurz Herrn Schalm fragen, weil ich weiß, dass früher die Kapitäne ihre Mannschaft zusammengesammelt haben in den Wintermonaten. Also man ist dann zusammen richtig als Crew in die Fangsaison gegangen.
Ja, das war im Grunde genommen so, dass aus unserer Gegend nicht nur die Dienstgrade bis zum Matrosen an Bord gingen und die Kapitäne und die Steuerleute kamen jetzt also von der Küste. Ganz im Gegenteil, also 85% aller Kapitäne, die einen Logger führten, kamen aus unserem Gebiet von der Mittelweser. Und diese Kapitäne haben die Mannschaften in den Wintermonaten, wenn sie dann an Land waren, zusammengestellt und sind dann im Frühjahr, also Mitte Mai bis Anfang Juni, sind sie dann geschlossen mit der Mannschaft in eine Heringsfängerstadt oder in einen Hafen gefahren und haben sich dort für ein Schiff angemeldet, das sie dann bekommen haben und sind da dann mit in die Nordsee gefahren und haben dort Heringe gefangen.
Jetzt wollen wir natürlich unbedingt wissen, wie das aussah, wenn man auf so einem Schiff unterwegs war und dann ging es los mit dem Fangen. Wie war so eine Fangreise, Herr Klein? Erzählen Sie uns das nochmal.
Ja, die Fangreise begann ja Mitte Mai. Etwa 4 Wochen war sie lang. Sie konnte 6 Wochen dauern, also je nachdem, wie der Fang war. Es waren an Bord Netze, stehende Netze, Treibnetze. Also es war ein Treibnetzlogger, dieses Schiff. Kein Schleppnetzlogger, das waren andere, ähnlich wie ein Fischdampfer. Und diese Treibnetze, das müssen wir kurz mal zusammenrechnen, aber ein einzelnes 30 Meter lang und 15 Meter hoch. Aber davon waren bis zu 130 Stück aneinander gekettet, sodass sich eine Gesamtlänge von fast 4000 Metern ergab. Und diese Fleet, nennt sich die ganze Kette, die musste täglich ins Wasser gesetzt werden. So, dann mussten sie aber auch reingeholt werden und das passierte generell gegen Mitternacht, ich sag mal 12 Uhr, 0 Uhr, 0.30 Uhr, weil der Hering bzw. der Fisch um diese Zeit an die Wasseroberfläche kommt und schwimmt dann in diese stehenden Netze. Und zwar also ist eine Wand, seitlich schwimmt der Hering rein. Es war eine ganz saubere Fischerei, die sauberste, die es in diesen Mengen überhaupt mal gegeben hat, denn der Hering, der passende, man muss sich das mal vorstellen, die Maschen waren genau 3 bis 3,2 Zentimeter groß. Der kleinere Hering, der konnte durch, der passende blieb, also er schwamm mit dem Kopf durch, er wollte durch, konnte aber nicht zurück, weil er sich mit den Kiemen verfangen hatte. Und der größere, logischerweise, konnte der umdrehen. Das zu dem Fang, so, und wenn jetzt dieser genug Hering drin war, also genug gab es ja nie, so ein Heringslocker hatte 1000 Fässer, oder Kantchen nennt sich das, ein Fass an Bord. Und wenn man jetzt mal bedenkt, in einem Kantje gingen gekehlt, also nicht geschlachtet, gekehlt, da ist nur der Kopf sauber gekehlt, gingen etwa 700 bis 750 Stück rein.
Aber das haben Sie ja auch selber gemacht. Das haben Sie jetzt so schön übersprungen. Ich glaube, das war eine echt blutige Angelegenheit.
Ja, es war einmal eine ganz blutige Angelegenheit und auch vom Zeitaufwand. Also wenn man sich vorstellt, es gab ja Fänge bis zu 250 Kantje. Das ist das Viertel einer gesamten Ladung. Dabei entstanden Arbeitsstunden bis zu 70. 70 Arbeitsstunden Tag und Nacht durch. Und nur mit ganz schwachen Pausen, nämlich für das, was sein musste. Und dann ging das weiter. Man hatte natürlich dann den kurzen Vorteil, wenn das jetzt dreimal passierte, hatte man das Schiff fast voll in, sage ich mal, 14 Tage. Dann war die Heimreise angetreten. Ja. Es konnte aber umgedreht sein, dass man nur mal ein Kantje fängt oder gar nichts.
Ja, und heute können Sie tolle Geschichten davon erzählen und man kann tolle Geschichten sehen im Heringsfängermuseum Petershagen. Am 14. Juli wird da der Tag der Heringsfänger gefeiert. Öffnungstage des Museums findet man auf Ihrer Homepage. Ganz herzlichen Dank, Bernd Rüdiger Schein, Gerhard Jacke und Heinrich Klein. Mare Radio, wie immer mit Strom, unter Strom, aber heute auch noch auf dem Strom. Die Weser als Lebensraum für viele Fische, darüber haben wir schon mit dem Fisch- und Gewässerökologen Heiko Brunken von der Hochschule Bremen gesprochen. Und wir haben erfahren, dass der Zustand der Weser eher so mittelmäßig sei, dass es viele Fische gar nicht mehr gibt. Andere sind dafür hierher gekommen. Und auf jeden Fall, Herr Brunken, habe ich das Gefühl, dass der Kormoran, den wir hier eben gesehen haben, doch genug zu fressen hat, oder?
Ja, der Kormoran hat genug zu fressen. Es gibt jede Menge Fische hier, nicht alle die, die wir vielleicht möchten, aber es gibt jede Menge und der Kormoran liebt das, weil er ja gerne Fische frisst und zwar ausschließlich und Riesenmengen auch, ungefähr ein Pfund pro Tag und Tier. Und das gibt auch ganz schön Stress mit den Fischern, die finden das nämlich gar nicht gut.
Also die streiten sich dann um den Fisch. Welche Vogelarten waren denn hier vielleicht schon immer, an welchen sind wir eventuell vorbeigefahren, die wir jetzt gar nicht so beachtet haben?
Ja, wir haben ganz viel gesehen. Die Kormorane sind allgegenwärtig. Die großen Schwarzen, die so ganz elegant tauchen können, sind vielleicht aufgefallen. Wir haben natürlich Möwen hier. Auch Möwen fressen kleine Fische, tote Fische. Es gibt aber auch ganz imposante Arten, wie zum Beispiel den Seeadler. Ein Riesenvogel, der hier in der Weser in einigen Bereichen zum Glück wieder brütet. Und das ist ein ganz majestätischer Vogel, der so ganz flach auf das Wasser streift und dann große Fische rausgreift. Imposant. Den Fischadler gibt's auch noch. Der stürzt sich von oben senkrecht rein ins Wasser. Also man kann Fisch und Seeadler sehr gut unterscheiden.
So, dann kommt ja noch jemand ins Spiel. Ich weiß nicht, das haben Sie bestimmt schon mal gesehen in Bremen. Auf einmal, wenn so ein Kullerkopf aus dem Wasser kommt und zwei Knopfaugen ansehen, das sind dann nämlich Seehunde und die sind hier auch heimisch. Ich gucke gerade etwas erstaunt, weil da, wenn Sie da jetzt mal rüber gucken auf diese Seite, da sind
ein
Kühe.
Fischfreier übrigens.
Na,
ein
vor allem stehen da ein paar Kühe im Wasser.
Die fressen keine Fische.
Und kühlen sich die Füße. Was machen die Kühe im Wasser,
ja,
Herr Brunken?
Es gibt ja ganz viele nachhaltige Landwirtschaft mittlerweile in den Deichvorländern und die Rinder sind erstens häufig auf Bio betrieben. Wir sehen hier Scottish Highland, aber auch Wasserbüffel. Die lieben das Wasser und es gibt da ganz hervorragende Fleischproduktion, nachhaltig, mit Naturfutter, nicht irgendwo importiertes Soja aus Brasilien, um da den Regenwald zu zerstören. Ach übrigens, gleich links mal sehen wir Nilgänse, ne, wo wir gerade über Vögel sprachen. Also wir haben hier Wasserbüffel aus Indien, Nilgänse aus Afrika, Kormorane aus Deutschland. Also die Weser, ein echter internationaler Fluss.
Wahnsinn, und, sehr exotisch. Wir waren beim Seehund stehen geblieben. Richtig. Der taucht vermehrt in der Weser auf. Warum tut er das?
Ja, weil da einfach Futter ist. Wir haben ja mit dem Fisch angefangen und auch der Seehund will den Fisch, der Kormoran will den Fisch und die Seehunde folgen den Wanderfischen in der Tideweser, also bis nach Hemelingen hoch und sind dort wirklich regelmäßige Gäste. Was aber viel erstaunlicher ist, einer hat es mal geschafft, wie wir durch die Schleuse zu kommen und gerade wo wir jetzt hier sind, etwa Achim, da hat ganz lange Zeit ein Seehund einfach gewohnt und gefressen, aber irgendwo ist er dann doch wieder zurück. Ich weiß nicht wie, hat keine Mail geschrieben, kein Fax geschickt, aber vielleicht war ihm das doch zu süß, ne? Denn das ist nicht gut für seine Augen, das mag er nicht.
Ja, das heißt, sie würden hier nicht herkommen und Junge kriegen und sich hier wirklich ansiedeln und auf Sandbänke sich niederlassen. Apropos, gibt es hier eigentlich größere Sandbänke irgendwo?
Ja, also die Seehunde lieben die Sandbänke zum Ausruhen. Das machen sie immer, bevor die Menschen mit ihren Hunden kommen. Kann man die auch bei uns bei Café Sand morgens liegen sehen. Natürlich jetzt nicht, wenn sie ihre Paarungszeit haben, aber zu den anderen Jahreszeiten. Nein, aber sonst, Sandbänke sind viel zu wenig. Und die Frage, die wir immer wieder hören, ah, hier sind ja Seehunde. Man muss eigentlich eher die Frage stellen, warum sind hier so wenig Seehunde? Ja, denn die gehören zu den Flussmündungen, das sind hochproduktive Lebensräume und wir nutzen das nicht mehr, weil der Fluss durch die Kanalisierung leider das nicht mehr hergibt. Aber die Seehunde knabbern da noch ein bisschen dran rum.
Und ich glaube, dass wir ganz viele Vogelarten oder andere Tiere gar nicht sehen, weil wir ja hier dichten Uferbewuchs haben. Also sehr viel Schilf und sehr viel Baumbestand. Ist das alles noch so, wie es vielleicht vor 100 Jahren war, vor 200 Jahren? Oder hat sich auch die Flora entsprechend verändert durch Klimawandel, durch Begradigung, durch Vertiefung?
Ja, vor allen Dingen durch den Menschen. Wenn wir das Schilf mal angesprochen haben, wir sehen hier 20 Schilfhalme. Da sind nochmal 30, das macht 50. Das ist nichts. Es müssten Milliarden von Schilfhalmen sein in den Überschwemmungsgebieten, in den Röhrichten. Aber das ist durch die Flussverbauung leider ganz stark zurückgedrängt. Wenn wir mal hinschauen, wir sehen diese Blocksteine, die sichern das Ufer. Da bleibt für das Schilf nur ein halber Meter. Und das ist eben ein Problem im rückwärtigen Bereich. Da haben wir noch Schutzgebiete, Feuchtgebiete, ja. Aber diese Aue, dieses lebendige Wesen, Flussaue, das ist leider an der Weser doch ganz stark zurückgedrängt.
Ja, zugunsten der Schiffbarkeit natürlich. Und da stehen sich ja auch zwei Parteien natürlich gegenüber. Die einen sagen, wir brauchen die Begradigung, vor allem die Vertiefung weiterhin, damit hier der Warentransport gesichert ist. Was ist denn eigentlich mit den Deichen? Ab 1275 sind hier die Eindeichungen, glaube ich, vonstatten gegangen und wahrscheinlich kontinuierlich höher gegangen.
Ja, die Deiche sind ganz entscheidend für das Leben am Fluss, für unser menschliches Leben am Fluss. 80% der Stadt Bremen wäre zweimal am Tag unter Wasser, muss man sich mal vorstellen, wenn wir keine Deiche hätten. Nur der Dom wäre trocken, die Mahndorfer Düne und ein bisschen die Neustadt. Alles andere würde schlichtweg zweimal am Tag im Meereshochwasser versinken. Also ohne Deiche geht es nicht, die wollen wir da auch nicht wegsprengen, auch vom Naturschutz nicht, sondern man muss versuchen, jetzt Lösungen zu finden über Landschaftsplanung, über Anbindung von Seitengewässern, was wir gleich noch mal sehen werden, wenn wir zurückfahren in der Höhe Werdersee. Also es gibt technische Lösungen, wo man Natur und Nutzen verbinden kann. Aber weitere Vertiefungen und Kanalisierungen machen das alles wieder kaputt.
Aber passiert genug in die Richtung?
Nein,
das ist übrigens
nicht.
Eine Herde Pferde freilaufend hier am Strand, kann man sagen, wo auch immer die herkommen. Ich bin ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Weil Wildpferde hier auf der Mittelweser oder an der Mittelweser habe ich noch nie gesehen, Herr Brunken.
Ja, das sind auch keine Wildpferde, die gehören schon irgendjemand, aber sie bewegen sich auf sehr großen Weiden. Und diese Weiden, die sind ganz wichtig auch für den Vogelschutz, für die Vegetation. Das sind schöne Landschaftspfleger auch, sowohl die Rinder als auch die Pferde. Die tragen zu der Vielfalt hier am Fluss noch ganz deutlich bei.
Ja, ist noch das Thema Landwirtschaft. Gibt es ja hier auch sehr viel Dünger, Gülle, all das fließt natürlich auch in die Weser.
Ja, wir haben es ja und vorhin gerochen, ne? Wir fuhren hier durch und es roch eben nach Landwirtschaft, was ja völlig okay ist, ne? Das soll ja auch so riechen, aber die Dosis macht das Gift. Wenn wir zu viel Gülle vor allen Dingen haben aus Intensivtierhaltung, dann landet das bei uns im Grundwasser und anschließend in der Weser und das bekannte Problem. Also die Probleme sind klar, fragen Sie mal bei der Behörde nach, die zeigen Ihnen einfach Weser nicht in Ordnung. Da müssen wir noch dran arbeiten und zwar ganz kräftig.
Fisch, Flora, Fauna in und an der Weser. Heiko Brunken, Professor für angewandte Fisch- und Gewässerökologie von der Hochschule Bremen, war das. Herzlichen Dank.
Ja, gerne.
Und das war Mare Radio Flussaufwärts. Allen Gästen und Beteiligten und dem Publikum an Bord herzlichen Dank fürs Dabeisein, sagt Katrin Krämer. Mare Radio dann wieder am 4. August. dann heißt es in Bewegung, flotte Flossen und schnelle Schrauben. Und natürlich verabschieden wir uns nicht ohne eine Spezial-La Paloma-Version live und crazy von Peter Kämpfe.
Ich weiß nicht, ob Sie es wissen. Kein anderes Lied auf dieser Welt ist so oft interpretiert worden wie La Paloma. Ich weiß gar nicht, wie viele, es sind Tausende. Und dem werden wir heute nochmal eine dazu fügen. Ein Wind weht von Süd und zieht mich hinaus auf See. Mein Kind, sei nicht traurig, tut auch der Abschied weh. Mein Herz geht an Bord und fort muss die Reise gehen.